Es ist Weihnachtszeit. Es hat leider passend auf die Stunde aufgehört zu schneien. Wir wollen mit euch aber trotzdem ein bisschen über Weihnachten reden. Ich bin immer noch Jakob, mit mir im Studio sind
Jana
und Franzi.
Genau, was machen wir jetzt?
Genau, wir wollen ein bisschen über Weihnachten reden, über verschiedene Bräuche und Traditionen. Wir haben ein bisschen recherchiert, wie das so auch in anderen Ländern und anderen Kulturen aussieht. Und ja, vielleicht wollen wir einmal kurz damit einsteigen, wie Weihnachten für uns so ist. Damit wir einmal so die Perspektive geklärt haben, aus der wir hier reden.
Ja, habt ihr irgendwelche so familiären, großen Bräuche, die ihr macht?
Also, wir haben jetzt nicht unbedingt, also man könnte es als einen Brauch bezeichnen, aber bei uns kommt am 24. immer der Weihnachtsmann, also persönlich zu uns nach Hause. Und dann müssen die Kinder der Familie, also ich und dann meine kleine Schwester und meine kleinen Cousins, irgendwas vortragen, ein Gedicht oder ein Lied. Und einmal habe ich auch Rotkäppchen inszeniert als Theaterstück für den Weihnachtsmann und erst dann bekommen wir unsere Geschenke.
Wie alt sind deine Familienmitglieder außer du?
Also ich bin 21, meine Schwester ist 14, mein Cousin ist 16, aber mein kleiner Cousin ist 6.
Okay.
Deshalb.
Ja. Okay. hat das auch eine Halbwertszeit? Sag mal, hat er vielleicht noch 10 Jahre? Ja, bei mir ist, wir halten es wahnsinnig schlicht. Früher war es so am 24. Bei meinen Eltern, da kommen dann meine Großeltern, also die einen beiden, die ich noch habe, mütterlicherseits, kommen vorbei. Man trinkt Kaffee, isst Plätzchen, dann gibt es Bescherung, da singt man dann ein paar Lieder sehr schlecht und dann kriege ich meine Geschenke und dann essen wir. In der Regel essen wir da halt irgendwie so eine, früher war es Fischsuppe, jetzt gibt es für mich irgendwas, veganen Quatsch. Und am nächsten Tag gehen wir zu meinen Großeltern, aber da mittags, da wird nochmal gesungen, die haben nämlich auch einen sehr schönen Weihnachtsbaum. Und da wird nochmal ein bisschen zum Mittag eben gegessen, Kaffee getrunken, dann zischt man wieder ab. Ich persönlich finde sowas super, weil ich kann mich da ordentlich volllaufen lassen, weil hier gibt es einen Haufen Champagner und guten Wein und das ist ganz herrlich.
Ja, bei uns ist tatsächlich, also ich feiere noch mit meiner Familie auch immer und bei uns war so eine große Tradition immer, dass das Christkind kommt und nicht der Weihnachtsmann und ich glaube, das kennen auch viele, dass dann, also bei mir war das dann, glaube ich, mein Vater immer, der im Wohnzimmer war und offiziell war das Christkind da und wir durften nicht rein und irgendwann hat ein Glöckchen geklingelt und dann durften wir endlich rein und da lagen die Geschenke unterm Weihnachtsbaum und die Kerzen haben geleuchtet und das war für mich als Kind immer ziemlich cool, weil das Wohnzimmer so den ganzen 24. lang eigentlich so für uns Kinder verschlossen war. Und dann durften wir am Abend rein und dann war das alles so magisch irgendwie und alles hat so, es sah so anders aus und es war dunkel und die Kerzen haben geleuchtet und es hat so ein bisschen nach so einem Räuchermännchen gerochen. Genau, das verbinde ich ganz doll damit. Und so davor, wir sind ganz oft in die Kirche bei uns zum Krippenspiel gegangen, wo ich früher auch sehr motiviert und freudig mitgespielt habe. Genau.
Warte, was ist ein Räuchermann?
Das ist so eine kleine Holzfigur. Da ist so, ich weiß gar nicht, was genau das ist, aber das ist so, oh, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Vielleicht ist es so eine Art Weihrauch oder so, aber jedenfalls zündet man das an und dann glüht es und raucht so ein bisschen und das hat so eben so einen ganz typischen Geruch. Vielleicht ist es wirklich sowas wie Weihrauch, aber auf jeden Fall verbinde ich diesen Geruch auch total so mit Weihnachten einfach.
Okay, aber damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Start in das, was wir mit euch heute vollziehen wollen, gefunden. Wir wollen nämlich mit euch über die unterschiedlichsten Weihnachtstraditionen reden. Und dann machen wir so ein bisschen, denken wir, einen Blick einmal um die Welt.
Wir haben ja auch schon ein bisschen über unsere Weihnachtstraditionen geredet, die wir so kennen. Und Weihnachten ist ja ein christliches Fest und ja, dementsprechend waren das auch alles christliche Traditionen. Und mich hat jetzt aber interessiert, ob eben Weihnachten in irgendeiner Form auch eine Rolle in anderen Religionen spielt. Und da habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Und ich fand es zum Beispiel im Islam ganz interessant, weil Jesus ja im Islam auch vorkommt und auch eine relativ große Rolle spielt. Das ist einer der wichtigsten Propheten im Koran, heißt übrigens da Isa. Und die Geburt von Jesus wird tatsächlich auch thematisiert, ist aber ein bisschen anders. Der wird nämlich nicht in einem Stall geboren, sondern an einem fernen Ort unter einer Palme. Und ja, Maria spielt auch eine Rolle im Koran, eben als die Mutter von Jesus und ist aber gleichzeitig, und das fand ich auch ganz interessant, die einzige Frau, die namentlich erwähnt wird im Koran. Und es ist sogar eine Sure nach ihr benannt. Genau, Maria heißt im Koran Mariam und nicht Maria. Und ja, jedenfalls, Maria gebärt dann Jesus, wie schon gesagt, unter einer Palme. Und was auch hervorgehoben wird, ist, dass sie eben einsam ist in dem Moment, wo sie die Geburt hat und auch starke Schmerzen empfindet. Und Gott lässt ihr dann, beziehungsweise Allah eben, lässt ihr dann zum Trost Datteln wachsen und eine Wasserquelle entspringen. Und noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen der christlichen Weihnachtsgeschichte und der Geburt von Jesu im Koran ist, dass diese Geburt auch von dem Engel Gabriel verkündet wird, der eben zu Maria kommt und ihr diese Geburt vorhersagt. Genau, ein wichtiger Unterschied ist eben, dass Jesus im Islam nicht als der Sohn Gottes gilt, sondern eben nur als einer der Propheten von Gott. Nochmal zu Maria, die habe ich ja schon erwähnt, die eben die einzige namentlich genannte Frau im Koran ist. Das fand ich, wie gesagt, auch sehr spannend, weil sie wird eben auch als sehr gläubige und fromme Frau beschrieben und ist damit auch ein großes Vorbild für viele Musliminnen auch heute noch, beziehungsweise eben speziell für viele Musliminnen, die eben so eine Art Vorbild in ihr sehen, insofern, dass sie eben eine muslimische Frau ist, die sehr nach den muslimischen Vorstellungen lebt, wie es eben, wie man glauben sollte und wie man den Glauben ausleben sollte. Und das ist auch, was ich ganz interessant fand, dass eben diese Parallele, die man ja auch, also so Maria spielt ja im Christentum auch eine große Rolle und hat da eben auch so eine gewisse Vorbildfunktion, würde ich sagen, für Frauen. Es gibt ja auch diese Bewegung Maria 2.0 in der katholischen Kirche, wo eben Maria auch so ein bisschen ein Stück weit als feministisches Vorbild vielleicht genutzt wird. Und ja, das eben so ein bisschen, finde ich, sieht man das dann im Islam auch dadurch, dass eben Maria so eine große Rolle da spielt. Genau, diese Geburt von Jesus wird aber eben im Islam nicht gefeiert und dementsprechend feiern Muslime offiziell bzw. aus religiösen Gründen kein Weihnachten. Es gibt aber einige, die in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, dadurch, dass eben viel Kontakt auch stattfindet, wenn man so zusammen in einem Land lebt, zwischen Christen und Muslimen, dadurch hat sich das so ein bisschen ergeben, dass einige trotzdem Weihnachten feiern oder so ein paar Traditionen von den Christen übernommen haben. Zum Beispiel gehen viele gerne auf Weihnachtsmärkte oder dekorieren auch das Haus oder nutzen eben auch die freien Tage dann, um sich im Familien- und Verwandtenkreis zu treffen. Und es gibt dann oft auch Festessen und auch ein paar Geschenke für die Kinder, was ich sagen würde, dass halt auch so ein bisschen daher kommt, ist jetzt meine Vermutung, dass dann die Kinder mitbekommen, die ganzen anderen Kinder in meiner Klasse, die bekommen da Geschenke, ich will auch Geschenke. Und ich denke, dadurch ist es auch so ein bisschen entstanden. Es gibt aber auch einige MuslimInnen, die diese Tradition oder eben dieses Feiern von Weihnachten ablehnen, weil, wie schon gesagt, so Jesus ist ja im Christentum der Sohn Gottes und deshalb wird ja auch dieses Fest, die Geburt von Jesus, so groß gefeiert. Und weil es im Koran eben nicht so ist, weil Jesus eben explizit nicht der Sohn Gottes ist, wird es so ein bisschen als Widerspruch zum Koran gesehen und dadurch finden das einige dann auch nicht so cool, das dann zu feiern. Aber da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven drauf. Genau, dann kann ich noch ein bisschen in die anderen Weltreligionen reingucken, die ich mir angeschaut habe. Im Buddhismus zum Beispiel, da wird erstmal prinzipiell auch nicht Weihnachten gefeiert. Die Geburt Jesu, so habe ich das auf einer Webseite gefunden, wird aber zur Kenntnis genommen und eben nicht gefeiert. Und das hat eben dementsprechend auch keine religiöse Bedeutung. Aber es eben was ganz oft so auf was, wo ich jetzt gelesen habe, was ganz oft erwähnt wurde, ist eben, dass diese Werte, die mit Weihnachten verbunden sind, so Fest der Liebe, Ruhe und Besinnung, Gemeinschaft und auch die Tradition des Schenkens, dass die im Buddhismus auch eben diese Werte eben eine große Rolle spielen und dadurch dann teilweise auch Weihnachten eigentlich als was sehr Positives empfunden wird und teilweise auch gefeiert wird. Und ja, eben dieses Schenken, diese Tradition des Schenkens eben als Akt des Gebens, als Wertschätzung und als Ausdruck der Liebe gesehen wird. Was aber ganz oft betont wurde, so in den Texten, die ich dazu gelesen habe, ist, dass es eben das Ziel sein sollte, von den materiellen Werten wegzukommen und eben das wirklich nur als den Akt des Schenkens und als Wertschätzung zu sehen und nicht jetzt, um hier möglichst viel Geld für irgendjemanden auszugeben. Genau, ich habe da noch ein kleines Zitat, was das, finde ich, ganz gut zusammenpasst, von buddhanetz.net. Da im Buddhismus Werte und Tugenden wie Mitgefühl, Liebe und das Schenken von so überragender Bedeutung sind, stellt das Weihnachtsfest im Buddhismus die Rückbesinnung auf diese Werte dar. Und ja, genau, deswegen feiern eben einige Buddhisten auch Weihnachten eben eher aus so kulturellen Gründen oder eben um die Werte zu feiern und weniger wegen der Hintergrundgeschichte von Weihnachten. Dann kann man noch, mache ich jetzt ein bisschen kürzer, weil ich jetzt schon recht lange geredet habe, im Judentum und auch im Hinduismus spielt das Weihnachtsfest beziehungsweise eben Jesus und auch die Geburt Jesu eigentlich keine Rolle. Da wird Weihnachten nicht gefeiert. Was man aber beim Judentum noch dazu sagen kann, ist, dass eben das Fest Chanukka, was ja ein sehr wichtiges Fest ist für die Juden, das jüdische Lichterfest, das fällt eben häufig auch in die Weihnachtszeit und dadurch ist so ein bisschen scherzhaft die Tradition des Weinukka entstanden, was so ein bisschen eine Vermischung von den Traditionen des Weihnachtsfest und des jüdischen Chanukka-Fests ist. Und da werden, also da gibt es zum Beispiel auch eine kleine Tradition, die so ein bisschen diese Vermischung darstellt, und zwar stellen einige jüdische Familien dann auch einen Weihnachtsbaum auf, den sie mit Davidsternen schmücken. Und eben da, dieser Weihnachtsbaum ist dann eben auch Teil so ein bisschen von dem Chanukka-Fest. Was aber bestimmt eben auch einfach durch diesen Kontakt so von den Glaubensrichtungen in jetzt zum Beispiel Deutschland zustande gekommen ist. Und wie vorhin beim Islam auch schon erwähnt, eben wahrscheinlich auch so durch die Kinder, die das dann bei FreundInnen sehen und so denken so, boah, da hätte ich auch Lust drauf, so ein Weihnachtsbaum, der sieht doch toll aus. Ja, soweit bin ich erstmal durch mit den Religionen, würde ich sagen. Ist vielleicht so ein ganz guter Hintergrund auch jetzt dazu, was wir dann aus den verschiedenen Ländern hören, weil es eben, ja, schon eine große Rolle spielt, ob irgendwo Weihnachten gefeiert wird oder nicht, davon abhängig, welche Religion in einem Land vorherrscht.
Wir machen jetzt eine kleine Reise um die Welt. Ich würde sagen, westwärts. Und wie Christopher Columbus, der nach Indien fahren wollte, gehen west, treffen wir zuerst auf die USA. Weil, was mich natürlich interessiert, wie lebt sich's im Land des amerikanischen Adlers in der Weihnachtszeit? Die Weihnachtszeit in den USA kriegen wir eigentlich alle ja mit. Also muss man eigentlich, glaube ich, niemand wirklich komplett neu initiieren. Wir schauen alle amerikanische Filme, haben amerikanische Christmas Specials in irgendwelchen Serien gesehen. Gibt es natürlich alle möglichen Sachen, sei es Futurama, sei es Simpsons. Also vor allem Cartoonserien haben zum Beispiel auch oft den Weihnachtsmann, den klassischen Mann in rotem Mantel, weißem Bart umgesetzt. Die klassische Weihnachtszeit in den USA beginnt relativ früh, vielleicht nicht ganz so früh wie in Deutschland Lebkuchen und Plätzchen verkauft werden, aber Ende, also quasi beginnt mit dem Ende von Thanksgiving. Das ist ja, ich glaube im November, oder? Ich sehe hier nickendes Zustimmen. Ich glaube, ich liege hier richtig. Ich habe nicht zu Thanksgiving recherchiert, okay? Freunde, jetzt heute um Weihnachten. Deshalb haben wir so ein paar so klassische Sachen. Also sei es zum Beispiel sowas wie eine Lighting Ceremony. Zum Beispiel in New York hat man sicherlich in einigen Filmen schon gesehen vom Rockefeller Center. Ein riesiger Weihnachtsbaum wird erleuchtet vor so einer Schlittschuhbahn, whatever, hat man in dutzenden Filmen schon gesehen, dieses Szenario, dieses Schlittschuhfahren vom Rockefeller Center vor einem riesigen Weihnachtsbaum. Genau, das ist so eine der Hallmarks der amerikanischen Weihnachtssaison. Das klassische Weihnachten an sich wird so vom 24. auf den 25. gefeiert, anders als bei uns. Wir feiern es ja tendenziell so richtig am 24. 25. 26. ist dann halt noch da, um die anderen weniger relevanten, weniger High-Priority-Familienmitglieder zu treffen. In den USA ist es ein bisschen anders. Du hast quasi Christmas Eve, das ist quasi der Nacht vom 24. auf den 25. Da packst du dann deine Stockings, also die Söckchen, zum Beispiel an den Kamin. Das ist eine Tradition, die wir jetzt eher zum Beispiel auf Nikolaustag gelegt haben. Wie by the way, andere Feiertage die wir mit Weihnachten verbunden werden, sehen wir gleich noch in anderen Ländern. In den USA auf jeden Fall kommt dann zum Beispiel noch das Glas Milch und der Teller Kekse für den Weihnachtsmann auf den Kaminsims, sofern man einen hat. Und als Beweis quasi der Existenz des Weihnachtsmanns wird da draus getrunken und abgebissen. Was man natürlich weiß, natürlich, das ist ja jetzt foolproof, jetzt weißt du, der Weihnachtsmann war da. Natürlich. Wie sonst wird in den reingebissen. Es gibt ja noch ein paar andere weirde Traditionen, nämlich am 25. Da öffnet man die Geschenke, da kommt man raus. Und was sucht man? Wisst ihr, was man sucht?
Ich weiß es, glaube nicht.
Ja, das ist wir müssten es eigentlich, das ist auch eigentlich eine deutsche Tradition, würde ein Amerikaner sagen, und sagen, man sucht die Christmas Picker.
Ah, doch.
Ja. viele Amerikaner glauben und betreiben die Tradition der Christmas Pickle, die amerikanischen Mythen zufolge aus Deutschland stammt. Dass im Weihnachtsbaum eine Gurke oder ein Anhänger in Form einer Gurke, einer Essiggurke. Der Brauch kommt aus einem Dorf in Michigan, in das, ich glaube, im 19. Jahrhundert relativ viele deutsche Migranten gezogen sind. Und so ist quasi die Idee entstanden, ist doch eine deutsche Tradition. Das hier ist ja nicht mehr, und auf einmal ist es nicht mehr amerikanisch und kommerziell, sonst ist es ist continental, es ist vom alten Kontinent und cultured, und da praktiziert man eine echte Tradition, von der laut YouGov-Umfrage 96% der Deutschen die gehört haben und ungefähr 2% sie praktizieren. Das heißt, nicht besonders relevant. Es gibt natürlich noch andere interessante Teile der USA, jetzt mal abseits der, sagen wir, Kontinental-USA, habe ich mir noch Hawaii angeschaut. Hawaii feiert ungefähr seit 1820, knapp vor der Annexion der USA, Weihnachten. Hawaii wurde 1859, wenn ich meine Zahlen hier nicht belügen, von den USA annektiert. Wurde dann nochmal etwas später zu einem echten for real Bundesstaat. Anders zum Beispiel als, kleiner Fun Fact on the side, Puerto Rico. Es gibt keine puerto-ricanischen Amerikaner, es gibt nur Amerikaner, die incidentally aus Puerto Rico kommen, so wie aus Kalifornien, weil es US-amerikanisches Territorium ist, aber das ist on the side. Auf Hawaii hast du natürlich jetzt gerade in dieser Jahreszeit nicht wie wir schönen Schnee. Ich glaube, du hast generell da keinen Schnee. Aber jetzt gerade hat es da so ungefähr 30 Grad. Das heißt, der Weihnachtsmann hat sich da, Santa Claus hat sich etwas umgezogen, und so hat sich auch die Wahrnehmung und Darstellung von Santa Claus dort verändert. Also Santa Claus kommt in einer Weste und kurzer Hose, und er kommt auch nicht in einem Schlitten mit Rentieren, sondern auf einem Surfboard gezogen von Delfinen. Sehr cool. Sehr so Gap Year Santa Claus. Und sie mögen trotzdem ihre klassische Weihnachtsikonografie, das heißt, es werden irgendwelche Fake-Schnee und Fake-Eiszapfen nach Hawaii geschifft und dort halt aufgehangen, wäre das natürlich trotzdem, gehört natürlich irgendwie trotzdem zur Idee dazu. Weiter haben die auch irgendwelche anderen Anfang Weihnachts Saison einführenden Erlebnisse. Es gibt zum Beispiel die Honolulu City Lights. Das ist einfach ein sehr schönes Lichterspiel auf Honolulu. die aber eigentlich auch am 3.12. Lighting Ceremony in New York ist, am 4.12. quasi die große Weihnachtstradition einläuten. Interessanter Fun Fact noch, generell in den USA ist zum Beispiel ein besonderes Getränk, das man konsumiert, der Eggnog. Das ist eine Mischung aus Ei und Whisky. Sieht lecker aus, hat so ein bisschen so diesen so Eierlikör-Vibe. I won't try. Und noch eine hawaiianische Besonderheit, und zwar Hawaii ist wahnsinnig beliebt, kann man sich gar nicht vorstellen, unter Japanern. Ist ja auch eine zutiefst im Pazifischen Ozean. Und eine weitere irgendwie Weihnachtstradition ist, am 27. wird dort traditionell japanisch Mochi gemacht. Traditioneller Mochi ist so ein bisschen eine Gruppenübung und wird eigentlich auf die traditionelle Weise kaum noch gemacht. Dann packt man den großen Stein oder Holzkrug, den packst du deinen fermentierten Reis rein und dann haust du mit so Holzhämmern drauf. Und du machst es die ganze Zeit, weil natürlich Mochis bestehen aus Reismehl, also aus ganz, 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 ganz feinem Reis, der wahnsinnig klebt. Und so machst du dein Mochi dort. Und das wird halt dort Weihnachten nochmal genutzt als Möglichkeit, um dieses traditionelle japanisches Handwerk irgendwie aufleben zu lassen. Jetzt sind wir schon relativ weit nach Westen vorgedrungen, fast so weit, dass man eigentlich vom Osten sprechen kann. Dann können wir einmal um die doch sehr runde Erde. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach Japan. Das wäre so der nächste Ort. Das wurde gerade schon angedeutet. Weihnachten hat in Japan keinerlei, sagen wir, genuine Tradition. Weihnachten ist nach Japan gekommen über Handel, über Kommerzialisierung, über Werbung, über Kolonialismus, über die Besatzung der USA, über die enge US-amerikanisch-japanische Freundschaft. Japan wird in den USA, in Japan wird Weihnachten eigentlich als schon vorhin angedeutet Valentinstagsverschnitt behandelt. Also auf der einen Seite wird es nicht familiär gefeiert, sondern du suchst dir eine Person aus, deinen Liebsten, deine Partnerin, jemand vielleicht für ein Date. Und man trifft sich zusammen und macht irgendwie schöne Sachen. Es existieren Weihnachtsmärkte in Japan, auf die man dann zum Beispiel gehen kann. Man schenkt sich den klassischen Weihnachtskuchen, den auf Japanisch würde man sagen Christmas Keki. I don't know. Ich spreche kein Japanisch. Das ist ein Biskuitkuchen mit viel Sahne. Und beispielsweise schon angesprochen, die Weihnachtsmärkte gibt es natürlich zum Beispiel in Yokohama seit sehr traditionsreich 2010. Im Backsteinbezirk von Yokohama. Dann gibt es noch eine weitere Tradition, die für uns ein bisschen schwerer nachzuvollziehen ist, und zwar KFC macht, man schätzt, ein Drittel aller Umsätze in Japan im Jahr an Weihnachten. Das liegt daran, dass 1974 eine sehr erfolgreiche Marketingkampagne für Japaner Weihnachten mit KFC assoziiert hat. Der Slogan war, ich versuche es jetzt, Kurisu Masu Niwa Kataki Kentucky, ein Weihnachten KFC. Das hat dazu geführt, dass du an Weihnachten, also wer morgen in, sagen wir, du willst in, morgen in Tokio, willst du dir einen dicken Eimer Chicken Wings ballern. Das geht natürlich gar nicht, dafür musst du dir erstmal einen Platz reservieren, die Menüs sind anders. Du wirst vermutlich gar keinen Bucket bekommen, schlimme Nummer. Also ist auf jeden Fall eine geänderte Tradition. Ähnlich sieht's in China und Korea aus. Also kurze Nachreichung bezüglich der religiösen Anteile, ungefähr so 1,5 Millionen Menschen, Masumeno, sind Christen in Japan. Da kommt so ein bisschen das weniger echte Interesse. In Korea und China ist ungefähr ähnlich, auch wenn beide Länder hassen würden, jetzt gemeinsam genannt zu werden, aber es sind beides einfach sehr kommerzielle, von westlichen Menschen hingetragene Bräuche, die also auch in Japan, in China sind, wahnsinnig wenig Menschen christlich, und es wird vor allem durch Shopping und irgendwelche, wer hat den schönsten dekorierten Laden, Wettbewerbe zelebriert. Es gibt zwei Städte, also in Hongkong und in Macau ist Weihnachten tatsächlich gesetzlicher Feiertag, sonst aber nicht. Das liegt daran, dass das eine jetzt habe ich gerade gesagt, jetzt fällt mir wieder der Name. Macau ist eine ehemalige portugiesische Kolonie und Hongkong natürlich britisch. Jetzt werden wir ein bisschen weitergehen. Wir überspringen mal so ein bisschen, sagen wir, große Teile Zentralasiens und springen nach Vorderasien. Was mich nämlich noch sehr interessiert hat, war, wie wird eigentlich Weihnachten im Nahen Osten gelebt? Ich habe mir dafür so drei Länder rausgesucht. Es gibt natürlich Dutzende mehr. Einige davon aber so repressiv, dass ich, wenn ich mir überlegt habe, ob ich es nachschauen will, ich bin mir fast sicher, dass im Iran nicht Weihnachten gefeiert wird. Ich bin mir sehr sicher, dass im Afghanistan nicht Weihnachten gefeiert wird. Aber, wenn wir so ein bisschen weiter schauen, in Syrien, man schätzt, war zumindest 2012 noch so, das hat sich probably ein bisschen geändert, ungefähr 10% der Bevölkerung christlich. Auch so ein bisschen gesplittet in hier weniger bekannte religiöse Gruppen. Also es gibt ja generell eine große christliche Population im Nahen Osten. Und die haben dann aber eben Konfessionen, die wir hier eher nicht leben würden. Das ist zum Beispiel dann die östliche Kirche, die armenische Kirche. Das ist auch von der Ikonografie her, glaube ich, sehr stark, also an orthodoxeren Kirchen angelehnt. In Syrien war bisher, man würde es nicht meinen, eigentlich sehr viel Weihnachten möglich, so für die 1,8 Millionen Syrer, weil Bashar al-Assad, so sehr er Tyrann und probably Massenmörder, highly likely Massenmörder ist, war Alevit und sagen wir sehr säkularer, brutaler Diktator. Das heißt, es war alles möglich. Christen konnten unter ihm Weihnachten feiern und haben auch Weihnachten öffentlich zelebriert. Jetzt dieses Jahr hat Hayat Tahrir Asham, das ist die Gruppe, HTS, Syrien relativ spontan, relativ schnell komplett für sich erobert. Bashar al-Assad ist geflohen und jetzt leitet al-Julani die Regierung. Das hat dazu geführt, dass also al-Julani und HTS sind, kann man unter anderen Namen noch kennen, al-Nusra bzw. al-Qaida, also religiöse Hardliner. Al-Julani hat aber das Land übernommen und gesagt natürlich, hey, komm Freunde, hier werden keine Minderheiten verfolgt, aber zum Beispiel schon das Läuten kirchlicher Glocken wurde verboten und einige Christen in Syrien sagen, sie haben auch Angst vor dem, was da hier noch kommen könnte. Westlich, wir rücken einfach weiter nach Westen, wir marschieren voran im Libanon, das ist die größte religiöse oder christliche Nation im Nahen Osten. Da gibt es ungefähr 37% Christen. Land wurde von den Franzosen durch Sykes-Picot als auch christliches Land intendiert gegründet, war sogar in den 50er Jahren ungefähr über 50% Christen, aber natürlich auch durch die Geflüchteten aus Syrien ist der Prozentsatz definitiv geschrumpft. Da leben vor allem Maroniten und die feiern Weihnachten auch im Kreise der Familie, haben dafür aber ihr eigenes Essen. Also was wir uns hier vorstellen würden unter libanesischem Essen, ist definitiv, was auch serviert wird an Weihnachten. Also wir haben Kube, Kibe, bin ich 100% sicher, da gibt es einige Aussprachen von dem, das ist ein Fleischkuchen, den habt ihr definitiv mal gesehen, wenn ihr mal bei einem gut bestückten Dönerladen wart. Ich glaube, das ist Salam in Tübingen, hat davon einige, das sind Bulgur-Reis gefüllt mit Zwiebeln und Hackfleisch, in so ein bisschen spitze Eiform, also an beiden Seiten spitz, so ein bisschen wie ein Kegel sieht's aus. Dunkelbraun, dazu natürlich Tabouleh. By the way, auf diesen Kuchen, auf die Kebe, kommt noch Joghurtsoße. Das soll den Schnee symbolisieren. Jetzt gehen wir noch einmal weiter nach Westen, sind quasi auf der Höhe von Griechenland angekommen und haben damit quasi den Rundumschlag einmal um die Welt geschafft. Und zwar Ägypten ungefähr was sagen wir so, 5% Christen. Das sind dann vor allem koptische Christen. Und interessanterweise ähnlich wie die armenischen Christen in Syrien, feiern die an einem anderen Tag Weihnachten als wir. Und zwar weil der koptische Kalender, und ich glaube auch damit auch der armenisch-christliche Kalender, 13 Tage jünger ist in den Tagen als der Gregorianische, heißt es, glaube ich, das ist der, den wir verwenden, feiern sie am 7.1. Weihnachten. Und da werden dann natürlich auch wieder klassische ägyptische Speisen, zum Beispiel Mahshi oder Köfte, heißen aber ein bisschen anders als hier, serviert. Genau, aber vor allem, also Ägypten und der Libanon sind relativ liberal, das heißt, du kannst da sehr öffentlich Weihnachten auch zelebrieren. So, jetzt habe ich viel gelabert. Eieieiei.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Was ich gerade noch kurz hinzufügen kann, ich habe tatsächlich mit einer Freundin Kontakt gehabt, die so den Anfang ihrer Kindheit in China gelebt hat und auch ein chinesisches Elternteil hat. Und ich habe bei ihr auch mal so nachgefragt, wie das denn ist, ob sie damals Weihnachten gefeiert haben. Und sie hat mir mehr oder weniger geschrieben, dass es eben überhaupt nicht Teil von der chinesischen Kultur ist. Und es werden dann so ein paar Leute privat feiern und eben dann so nach westlichem Vorbild, wie du es ja auch im Prinzip erzählt hast. Und dass aber das in Korea scheinbar eine größere Sache ist. Genau, aber so viel mehr hat sie mir dazu jetzt auch nicht geschrieben. Aber das fand ich ganz interessant, so einmal aus ihrer Sicht das noch kurz zu beleuchten.
Wie bereits angekündigt, stelle ich euch jetzt vor, wie Weihnachten in Tschechien aussieht. Als kleiner Hintergrund, warum ich mir Tschechien ausgesucht habe. Ich habe 4 Semester lang Tschechisch studiert an der Uni und unsere Tschechisch-Dozentin hat jede Weihnachtssitzung uns quasi ein paar Weihnachtsbräuche vorgestellt und die haben wir dann auch selber nachgemacht. Und ich werde euch jetzt auch gleich ein bisschen raten lassen, was für verschiedene Bräuche man so in Tschechien durchführt.
Ja, sehr gerne.
Aber zuerst schaue ich noch aufs Essen in Tschechien, und zwar, was man da so an Weihnachten isst. Und zwar verbreitet sind Pilz- oder Fischsuppen, außerdem Karpfen mit Kartoffelsalat und das Gericht Kuba. Das sind Graupen mit Pilzen und Knoblauch. Und während des Festmahls darf auch niemand vom Tisch aufstehen, bis nicht alle Familienmitglieder fertig gegessen haben. Sonst bringt das nämlich Unglück. Genau. Und von dem Weihnachtskarpfen sollte man sich eine Schuppe in den Geldbeutel legen. Das bringt einem dann Reichtum fürs nächste Jahr. So, jetzt habe ich auch schon den ersten Brauch für euch. Und zwar, was glaubt ihr, was machen Tschechen an Weihnachten mit einem Apfel?
Also, erster Gedanke, Essen.
Gibt es nicht so, dass man ihn aus einem Wasserdruck rausfischen muss? Ich habe keine Ahnung, ich kenne das nur aus den USA.
Nee, also essen tut man ihn wahrscheinlich danach, aber die Tschechen zerschneiden diesen Apfel und gucken sich dann, was für eine Form die Kerne im Inneren, also in der Apfelmitte haben. Die Kerne können nämlich entweder eine Sternform oder eine Kreuzform haben. Und was glaubt ihr, was ist gut, was ist schlecht?
Kreuzform ist gut, oder? Weil Zeichen für Jesus Christus in deinem Apfel.
Nee, nicht so ganz. Eigentlich umgekehrt. Ein Stern, wenn du einen Apfel aufschneidest und eine Sternform hast, dann bedeutet das Gesundheit und Glück im kommenden Jahr. Wenn du aber eine Kreuzformation an Kernen im Apfel hast, dann bedeutet das das Gegenteil. Also wahrscheinlich Krankheit und ein schlechtes Jahr.
Okay, spannend.
So, wir machen gleich weiter mit Lebensmitteln, nämlich was könnten die Leute in Tschechien mit Walnussschalen anstellen?
Also was ich kenne, was vielleicht nicht ist, aber ich finde das immer ganz schön, es gibt so Kunst, wo so in so eine Walnussschale so eine kleine Krippe reingebaut wird oder so.
Das machen wir. Zertreten.
Leider liegt ihr beide wieder falsch. Man kann nämlich aus diesen Walnussschalen Schiffchen bauen mit Kerzen drin. Also man stellt quasi eine kleine Kerze, so ein Docht in dieses Walnussschälchen rein und lässt diese Schiffchen dann schwimmen in einer Schüssel oder einem Teller. Und dann gibt es verschiedene Deutungen. Und zwar, wenn dieses Walnussschiffchen das andere Ufer, also den anderen Rand von diesem Gefäß, wo man es schwimmen lassen hat, erreicht, bedeutet das ein angenehmes und langes Leben. Wenn das Schiffchen untergeht, heißt es, dass unangenehme Geschehnisse passieren werden. Es gibt aber auch noch die Deutung, dass wenn alle Schiffchen in einem Haufen schwimmen, dass die Familie dann das ganze Jahr zusammenhält. Und wenn ein Schiffchen aber in eine andere Richtung schwimmt, dann heißt es, dass jemand die Familie verlässt oder ins Ausland geht. Und eine dritte Deutung ist, oh, es gibt sogar eine vierte. Also die dritte Deutung ist, dass wenn das Boot kentert, der Besitzer im nächsten Jahr wenig Glück haben wird. Wenn das Boot das andere Ufer, also den Tellerrand, erreicht, wird der Besitzer ein langes Leben haben. Oder das Boot bleibt am Tellerrand, wo es losgelassen wurde. Der Eigentümer wird das ganze Jahr zu Hause verbringen. Oder das Boot treibt in die Mitte vom Teller. Der Eigentümer wird in die Welt aufbrechen. Also ganz viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.
Krass, da kann man sich Weihnachten die Schwung auch richtig kaputt machen.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Ja, die Frage ist, was will man? Will man, also so dass die Familie, so du, deine Familie, wenn deine Familie zusammenhält, so im Umkehrschluss, stirbst du früher. Das heißt so, das ist die Logik.
Ja, aber ich habe mir das auch gedacht, dass ich das echt spannend finde, dass teilweise so abergläubische Bräuche praktiziert werden an Weihnachten. Und also ich weiß nicht, seid ihr abergläubisch?
Nicht wirklich.
Ich war es früher mal. Aber ich weiß nicht wirklich. Ich war halt beim Fußball reich. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich abwesend bin, dann spielt Dortmund schlechter. Das habe ich mal brav aufgepasst. Haben trotzdem nie was gewonnen.
Nee, also ich glaube, mir würde so ein Kreuz in einem Apfel schon so die Stimmung vermiesen an Heiligabend. Also ich glaube, dann wäre ich nicht mehr so gut gelaunt.
Echt? Bist du so abergläubisch?
Nicht so, aber ich, irgendwie die Vibes wären dann ein bisschen schlecht, finde ich.
Echt? Aber da glaubst du ja schon so ein bisschen dran.
So ein bisschen. Also eigentlich nicht, aber es würde mir ein ungutes Gefühl geben trotzdem.
Machst du auch dann so Bleigießen?
Nee.
Okay, aber auch, weil es dir den Abend ruinieren würde?
Nee, dazu kann ich dann jetzt gleich kommen, wo wir von Bleigießen reden. Das ist nämlich auch eine tschechische Tradition an Weihnachten, nämlich, dass man quasi die Zukunft aus dem gegossenen Blei lesen kann und die verschiedenen Formen deuten kann. Aber seit 2018 ist Bleigießen in Deutschland verboten, weil nämlich beim Erhitzen vom Blei giftige Bleidämpfe entstehen und Blei generell ein Schwermetall ist und schädlich für die Gesundheit. Und Sondermüll, der im Haushalt nichts verloren hat. So will ich. Genau so.
So, hast du noch mehr?
Ja, ich habe noch viel mehr.
Let's go.
Dann gibt es noch den, das finde ich eigentlich einen ganz süßen Brauch, also jetzt nicht unbedingt wegen der Interpretation, aber es gibt diesen Brauch, am 4. Dezember Kirschbaumzweige zu schneiden und die dann zu Hause in einer Vase aufzustellen wie Blumen und dann guckt man eben, ob bis zum Heiligabend die Zweige blühen und wenn die Zweige blühen, dann werden deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und eine andere Interpretation ist, dass ledige Frauen sich diese Zweige abschneiden und dann, wenn die Zweige aufblühen, heiraten sie im nächsten Jahr. Genau. Und ja, das Letzte, mein letzter Brauch aus Tschechien ist das ganztägige Fasten. Das wird aber kaum mehr eingehalten. Aber also früher hat man irgendwie bis zum Abend, bis zum Sonnenuntergang an Heiligabend gefastet. Und wer es durchgehalten hat, den ganzen Tag zu fasten, der würde dann am Abend ein goldenes Schweinchen durch den Raum blitzen sehen und dieses goldene Schweinchen verspricht einem Reichtum. Aber ich habe auch gelesen, dass es mittlerweile eine Abwandlung gibt, dass man quasi den ganzen Tag kein Fleisch essen soll und dann sieht man auch das goldene Schweinchen. Wobei ich mir denke, so schwierig, solche
Sachen. Ich denke, wow, das ist auch Weak Sauce. Also ich war in Ägypten stark während dem Ramadan, dem Frühling, so da brettert's irgendwie so 35 Grad runter.
Ja.
Und Leute halten das einen Monat lang aus, da nicht zu essen. Also ich bin sicher, die Tschechen schaffen einen Tag. Vor allem ist ja auch ein Wintertag, ist ja kein Sommertag mit irgendwie 16 Stunden.
Ja, stimmt, da ist ja viel schneller rum, ne?
Ja, eben, du bist ja so chillig. So, vor allem so, du isst noch um 10 Uhr mittags, weil du das safe noch was essen kannst. Und dann, ja, also, das ist quatschig, das ist quatschig. Wir kriegen das hin.
Wenn ihr wollt, ich habe euch auch noch ein paar Bräuche aus Litauen mitgebracht.
Oh ja.
Weil die fand ich auch, also teilweise ein bisschen, also...
Ich leg einfach, hier sind gleich um Menschenopfer, oder
was? Also nicht ganz, aber also der erste Brauch, den ich gefunden habe, ist, dass man in Litauen am Heiligabend Heu unter die Tischdecke legt, wegen dem Jesuskind, was auf Heu lag. Und nach dem Festmahl zieht dann jede am Tisch anwesende Person einen Halm unter der Tischdecke hervor. Und dieser Halm sagt die Aussichten fürs neue Jahr voraus. Und es gibt quasi drei Optionen. Entweder du ziehst einen kurzen Halm, einen vergilbten Halm oder einen grünen Halm. Wollte jetzt nochmal kurz raten, was da so die Ausgänge sind, die einem prophezeit werden beim jeweiligen Halm.
Also es gibt den grünen Halm, der klingt sehr nach unverkommener Natur und Fruchtbarkeit. Vielleicht,
ich dachte vielleicht so gute Gesundheit,
ja,
glaube ich.
Genau.
Der kurze ist dann vermutlich... keiner davon war bisher immer so, dass so, oh ja, du stirbst früh. Oh, du packst es nicht bis 35. Das hätte ich glaube nicht, dass das ist, sondern irgendwie so Unglück und der vergibt es dann irgendwie Krankheit oder so.
Ja, also ihr habt auf jeden Fall schon mal besser geraten als bei den Walnussschalen und den Äpfeln. Und zwar, ja, der grüne Halm bedeutet ein gutes Jahr. Und Jakob, du hattest den richtigen Riecher beim kurzen Halm, aber bist dann falsch abgebogen. Ein kurzer Halm bedeutet nämlich tatsächlich einen nahen Tod.
Oh.
Ja, bisschen Stimmungskiller, ne? Also,
ja, du musst aufpassen, wenn es irgendwie derjenige zieht, der jetzt so dieses Jahr 27 wird, so dann wird es tough.
Ja, also bisschen vermiest dann, ne? Das,
ja.
Das abendliche Festmahl. Und ein vergilbter Halm bedeutet wenig Glück. Und außerdem gibt es in Litauen auch Orakel zu Liebe und Partnerschaft. Das kann man kann sich die Zukunft mit einer Handvoll Nüssen oder ovalen Weihnachtsgebäcken erfragen. Und zwar nimmt man eben eine Handvoll Nüsse oder ovale Weihnachtsgebäcke und zählt dann, ob die Anzahl gerade oder ungerade ist. Und wenn die Anzahl gerade ist, bedeutet das, dass einen eine Partnerschaft im neuen Jahr erwartet. Und wenn es eine ungerade Zahl ist, bleibt man Single.
Nein, aber habe ich das Spiel vorhin richtig noch verstanden? Du hast eine 2 von 3 Chance, dass dein Jahr scheiße ist.
Ja.
So, du...
Entspannt, ne?
Cool, optimistische Menschen.
Lieben wir.
Ich meine, ist in Litauen nicht zu der Jahreszeit nicht sowieso fast nur dunkel?
Ich habe mir die geografischen Beschaffenheiten von Litauen jetzt nicht so angeschaut. Wahrscheinlich, ja.
Also, ja, ist auf jeden Fall deutlich mehr dunkel als hier noch. Ja.
Mhm. Aber das fand ich irgendwie echt, ja, interessant, dass es dann doch so ein bisschen quasi dunkle oder so ein bisschen Bräuche gibt, die dann so die Stimmung auch vielleicht ein bisschen kaputt machen können.
Total, also ich denke so, wenn man daran glaubt, und warum sollte man das machen, wenn man nicht daran glaubt, aber wenn man daran glaubt, würde ich nicht wollen, an Weihnachten dann solche Bräuche auszuüben, die mir potenziell vorhersagen, dass ich bald sterbe.
Ah ja, also ich habe gerade mal nachgeschaut. Sonnenaufgang in Vilnius war heute um 8:38 Uhr und Sonnenuntergang um 15:57 Uhr. Tough. Da verstehe ich, dass du kein Optimist bist.
Ja, auf jeden Fall.
So. Ja, das waren die Bräuche, die ich mitgebracht habe. Und wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr irgendwas davon ausprobieren? Vielleicht an Heiligabend? Hat euch irgendwas gecatcht?
Nee, sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht.
Ja, mich hat tatsächlich auch nicht so richtig gecatcht. Also ich finde so rein optisch die Idee mit den Booten ganz süß und mit den Kerzen da drin. Aber ich glaube, ich würde so einfach diesen abergläubischen Teil weglassen. Genau.
Aber das schön aussieht.
Genau. Ja, Folgendes, ich hatte noch vorbereitet eine kleine Audiodatei zum Thema Weihnachten in Spanien, die mir eine Freundin zugeschickt hat. Allerdings in Anbetracht der Zeit passt es jetzt gar nicht mehr rein. Deswegen würde ich sagen, beziehungsweise ich hatte auch noch ein bisschen was zu Dänemark, wo ich auch mit einer Freundin, die in Dänemark lebt, Kontakt hatte. Vielleicht kann ich dazu ganz kurz noch was sagen.
Ja.
Und zwar in Dänemark ist Weihnachten tatsächlich relativ ähnlich. Also es gibt auch zum Beispiel einen Weihnachtskranz, Weihnachtsmärkte und so weiter. Es wird auch gewichtelt. Aber eine Tradition, die ich ganz süß finde, und zwar gibt es da das sogenannte Riz à la Menthe. Das ist so eine Art Reisbrei, der bei vielen Feiern zu Weihnachten serviert wird. Und in diesem Reisbrei ist dann eine ganze Mandel versteckt. Und wer diese Mandel findet, bekommt dann ein Geschenk. Und ja, also ich habe diesen Reisbrei tatsächlich auch schon probiert. Ich war im Oktober in Kopenhagen und war da eben auch bei dieser Freundin zu Besuch. Und es ist wirklich sehr lecker. Wir haben das aber ohne Mandel damals gemacht. Und noch eine weitere kleine Weihnachtstradition, bei der die Freundin, die mir das geschickt hat, auch sehr schockiert war, dass wir das in Deutschland gar nicht haben, ist der sogenannte Jule-Kalender. Also Jule ist Weihnachten in Dänemark. Und das ist eine Art Adventskalender, aber eine Fernsehserie. Und genau, das ist wohl sehr typisch, dass da alle jeden Tag eine Folge von dieser Fernsehserie schauen. Und das machen wohl wirklich so die allermeisten. Genau, jetzt sehe ich aber hier schon ganz kritische Blicke zur Uhr.
Keine kritischen Blicke. Wir wollen uns natürlich noch adäquat mit der notwendigen Zeit von euch verabschieden und euch eine ganz wunderbare Weihnachtszeit wünschen. Damit kann ich, glaube ich, mal anfangen. Ich wünsche euch natürlich alles Gute. Hoffe, ihr kriegt schöne Geschenke. Passt auf euch auf.
Hoffentlich schneit's auch noch schön. Dann haben wir eine schöne weiße Weihnacht und ja, ganz schöne Feiertage. Ganz viel Spaß mit euren Liebsten.
Genau, auch von mir. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Tschüss.